Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese den heutigen Predigttext. Er steht im Johannesevangelium und wird sicher vielen bekannt sein, aber vielleicht auch einiges in Abänderung. Im 10. Kapitel. Jesus redet über sich selbst in einem Gleichnis. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Liebe Schwestern und Brüder, der gute Hirte. Es gibt Bilder, und wir haben jetzt hier auch schon einige Bilder gesehen, die wirken unmittelbar aufs Gemüt. Und wir haben hier ja auch einige schon zur Ansicht, die so ein Gefühl hergeben. Sie prägen sich ein. Der Körper entspannt, die Seele wärmt sich, der Geist öffnet sich. Das Bild zeichnet eine Idylle, man möchte ja schon fast sagen, eine romantische, fast bis zum Kitschigen, neigenden Bildern in seiner Farbigkeit, alles so friedlich und harmonisch und schön. Das Bild von guten Hirten ist vielen von uns bekannt und allen unendlichen Wiederholungen zum Trotz, es ist vertraut und sympathisch. Vielleicht, weil es mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist, an ein eindrucksvolles Gemälde, einen stimmungsvollen Anblick in der Natur, wenn man eine Herde Schafe und die kleinen Lämmlein sieht und den Hirten und den Schäferhund, der sie umkreist. Oder auch Erinnerungen an einen Text wie dem Psalm 23, den wir gerade gehört haben. Vielleicht ist es aber auch so, weil es an Träume rührt. Träume von Bewahrung und Gewissheit, von Klarheit und Harmonie, von Nähe und Geborgenheit. Der gute Hirte ist eines der ältesten Sprachbilder der Bibel für Gott. Man könnte es auch als ein Urbild des Menschlichen ansehen. Es ist einfach da, tief in uns und lange vor uns. Hier im Johannesevangelium nimmt Jesus das Bild vom guten Hirten auf und er verknüpft es mit seiner eigenen, von Gott so gewollten Geschichte zu unseren Gunsten. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Es ist das Gottesbild, das Generationen vor ihm schon immer mit Gott verbunden hatten. Ein sich sorgender, kümmernder und rettender Gott, der die Menschen seines Volkes nicht im Stich lässt und ihm die Treue durch dick und dünn hält. Denn das war er ja schon immer, der gute Hirte. Er ist ein Bild des Lebens, ein Bild voller Hoffnungen. Und das trifft auch auf Jesus zu. Der gute Hirte, der von Gott gesandte Retter, er ist Gottes eigentliche Botschaft, die er mit seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt, in unsere Welt schickt, die Botschaft des Lebens im Bannkreis des Todes. Es leuchtet schon ein, dass dieser Predigttext, der von der Barmherzigkeit Gottes spricht, zeitlich im Kirchenjahr in die Nähe von Karfreitag und Ostern und vor Himmelfahrt hineingehört. Aus unserem Text zeichnet sich ab, der Evangelist Johannes hat das Gefühl, dass ein Abstand besteht zwischen ihm und der Gemeinde, also dem Hirten und den Seinen. Sie sehen und hören und glauben doch nicht, heißt es. Aber wer nicht versteht, kann nicht dazugehören, so meint Johannes. Was ist da besser, als die Botschaft in ein bekanntes Bild der Hörer zu kleiden und in einem Gleichnis sie darin mitzunehmen? Wer ist dieser Christus, dem die Seinen folgen sollen? Was zeichnet ihn vor anderen aus, um voranzugehen, um anderen vorangehen zu können in Wort und Tat? Und vor allem, worin unterscheidet er sich von denen, die meinen, sich als neue Erlöser zu profilieren? Johannes lässt Jesus zunächst selbst sprechen, in der Form der bekannten Ich-Bin-Worte. Ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, das Tor zu den Schafen. Dies ist eine Selbstaussage Jesu und sie liegt auf einer Linie wie auch andere Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens und ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Das ist seine Botschaft, die quer steht zu allem, was auch bei uns und in uns gegen das Leben steht. Und dabei denke ich zum Beispiel an einen sich immer mehr zu allen hin abschottenden Egoismus, der die Gesellschaft spaltet. Sie steht gegen die Anonymisierung des Schwachen, der Schwachen und die Gleichgültigkeit angesichts fremden Leides, wo draufgetreten wird, wenn einer schon am Boden liegt. Nicht nur wirklich, sondern auch im übertragenen Sinn, wenn einer eine andere Meinung vertritt als alle anderen, in der Öffentlichkeit zum Beispiel, die aber nur so etwas sehen wollen, was ihre eigene Meinung betrifft. Und da wird weiter gemobbt an der einen Stelle und an der anderen kennt die Clique keine Gnade, so isoliert man weiter. Und das Internet, das wissen wir alle, das hat da auch so seinen weiten Raum. Jesu Botschaft steht gegen die Arroganz, mit der einer oder auch Gruppen festlegen möchten, was für einen anderen, ja für eine ganze Gesellschaft gut zu sein soll und dem unkritisch und ohne zu fragen zu folgen ist. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, Christus kann so sprechen. Im Munde eines anderen klänge es wie eine Farce. Denn dieses Kriterium gehört unmittelbar dazu. Und darin unterscheidet er sich doch von allen anderen Möchtegern-Führern. Dieser Hirt ist der, der bereit ist, alles und zuletzt auch sein eigenes Leben zu geben. Aus dem einfachen Grund, weil er will, dass die, für die er da ist, für die Seinen, dass sie leben können, leben und hoffen können, trotz aller Dunkelheiten und ungerechten Mächten dieser Welt. Und dass ihr Leben und ihre Taten einen Sinn hat. Denn aus ihm und durch ihn spricht doch Gott selber. Keines seiner Worte, für das er nicht eingestanden hat. Jesus ist nicht vor Gottes Willen davongelaufen, damals in Gethsemane nicht. Und er hat niemanden im Stich gelassen, wie die besten Freunde Petrus oder auch Judas, der ihn verraten hat, was doch allzu menschlich gewesen wäre. Er ist den Weg zu Ende gegangen, den Gott mit ihm vorhatte, zu gehen. Ich kenne die Meinen, so seine Lebensbotschaft. Und das heißt doch, für ihn ist jeder von uns mehr als nur eine Nummer, mehr als ein gehorsames Schaf, das zu folgen hat. Er ist derjenige, der mich aufleben lässt, da er mich kennt, wo ich es nicht erwartet hätte. Ich bin der gute Hirte. Das ist nicht nur ein Bild, das ist eben auch der Anfang einer Beziehungsgeschichte. Seiner Beziehungsgeschichte mit mir und meiner mit ihm. Einer Geschichte, die für mich persönlich das Christsein zur Lebenskraft werden lässt. Der gute Hirte. Das kann aber auch die andere Seite einer Medaille sein. Möglicherweise geht es nämlich manchem oder mancher von uns nicht nur gut mit diesem guten Hirtebild. Über Jahrhunderte wurde und wird der Hirtendienst in den Kirchen auch zur Kennzeichnung der geistlichen Ämter benutzt. Priester, Pfarrer, Pfarrerin, Diakone, Prädikanten. Ämter entstanden in der Geschichte der Kirche, in der guten Absicht, Christus selbst durch ein Amt so wirksam werden zu lassen. Wir erleben, dass das einerseits eine wunderbare Herausforderung sein kann, die Vielfalt der Hirtenämter für die Gemeinden. Aber es schließt auch die Gefahr mit ein, einer religiösen oder anderen Machtausübung, eines Missbrauchs über die Schafe Raum zu gewähren. Da kann es auch die sanfte Macht der Hirten geben, die all ihre Kompetenz von dem guten Hirten herleiten. Sie laufen zwar nicht davon wie die bezahlten Mietlinge, aber solche Hirten nutzen die Gelegenheit auch schamlos für eigene Zwecke. Denn Fürsorge, so muss ich auch als Pfarrerin selbstkritisch sagen, kann zur Herrschaft missbraucht werden. Und das Kennen der Seinen um des Heils willen kann hier und dort zu einer ungesunden Zwanghaftigkeit werden, der Versuchung aus der Position der Macht und Führung heraus, einem Missbrauch nicht widerstehen zu können. Das Leidvolle daran sehen wir in beiden großen Schwesternkirchen und besonders in der katholischen Kirche. Ja, und die Schafe laufen davon. Aber auch das, als Wolf im Schafspelz in der Kirche durch die Tür zu schlüpfen, weil sie aufsteht und für sich den Raum der Kirche in Besitz zu nehmen, dann geht die Kirche, dann geht die Gemeinde verloren. Ich denke da noch ein wenig zurück an die Gleichschaltung der Kirchen im Nationalsozialismus, wo in den Thesen der Barmer Theologischen Erklärung hier vor unserer Haustür quasi 1934 in Wuppertal die falsche Lehre der deutschen Christen verworfen wurde, um vor dem Machtmissbrauch anderer politischer Wahrheiten, Mächte und Führer zu warnen. Hirten, die sich unauffällig wie Diebe und Räuber in die Schafherde reinpirschten. Bis heute hat dieses Bekenntnis eine aktuelle Bedeutung, ist immer wieder eine kritische Orientierung, wenn sich Hirten als auch Herde zu weit von ihm, den auferstandenen Christus, entfernen. Wenn politische Parteiprogramme oder Ideologie mehr Raum einnehmen als die frohe Botschaft des Evangeliums, wenn Moral oder nur noch Ethik die frohe Botschaft verdecken will. Liebe Schwestern und Brüder, was hält die Gemeinschaft von Hirt und den Seinen zusammen? Was schützt sie vor Missbrauch jeglicher Art? Johannes sagt, die Schafe kennen meine Stimme, sie kennen mich und ich sie. Und Johannes verweist auf die Vertrautheit und Nähe einer Gemeinschaft, aus der heraus christlicher Glaube seinen Grund und seine Stärke immer wieder erhält. Doch Jesus erkennen, wie geschieht denn dies? Johannes will, dass die Botschaft vom auferstandenen Jesus verstanden sein will. Aber nicht vorrangig als ein Ergebnis verstandesmäßiger Erkenntnis, so rein intellektueller Art, sondern als ein Innehalten, besser ein Gewahrwerden, ein Verinnerlichen, was unser Herz erreicht und berührt, damit es etwas für das eigene Leben ausmacht und bedeutet, in guten wie in schweren Zeiten. Und das kann doch nur über den Weg der Liebe gehen, der Liebe des guten Hirten Jesu Christi. Eine Liebe, die von Hoffnung und Vergebung spricht und dafür keine Vorleistung will, die sich uneigennützig gibt für jeden Menschen, der nur eines dazu braucht, sich und sein Leben dieser Liebe anzuvertrauen. Dann beginnt das Pflänzchen des christlichen Glaubens aufzublühen. Hier tut sich ein Raum für Geborgenheit und sich bewahrt fühlen auf. Vielleicht wollen gerade dies auch die romantischen Bilder vom Hirten und Schafen zeigen. Diese Liebe des guten Hirten hat nichts mit Zwang zu tun, einem schafsmäßigen, gedankenlosen, nur hinterhertrotten. Nein, sie ist eine Einladung, auf seine Stimme zu hören im Chor der Vielfalt unserer Zeit. Stimmen, die um mich werben und mir auch Antworten geben wollen. Aber Liebe ist gar nicht denkbar, ohne die Freiheit des anderen zu respektieren. Es ist ein Geschenk, wenn Menschen sich durch Gottes Liebe angenommen fühlen und sich anrühren lassen. Gerade in Zeiten, wo der christliche Glaube immer mehr verschwindet. Liebe Schwestern und Brüder, und noch eins am Schluss. Der gute Hirte kennt die Seinen. Wir allein haben aber nicht nur die Exklusivrechte, Christen zu sein, sondern auch Menschen weltweit können die Stimme des guten Hirten hören und sich ihm zuwenden, sich taufen lassen. Ich finde, dies ist ein starker Impuls für die ökumenische Christenheit weltweit, für die Gemeinschaft der Glaubenden und Suchenden über die Grenzen von Konfessionen, von Religionen und von Kulturen hinweg. Die Stimme des guten Hirten hören, auf seinen Ruf hören und uns hier zum Gottesdienst versammeln wie heute. Das ist es, was uns als Christen zusammenhält. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.